Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Herzlich willkommen zur 9. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal haben wir einen der erfolgreichsten Familienunternehmer des Landes zu Gast, Christoph Werner. Er leitet seit 2019 die Drogeriekette DM, die sein Vater einst gegründet hat. Im Gespräch, das wir kurz vor Weihnachten aufgezeichnet haben, erzählt Christoph Werner sehr persönlich darüber, was ihn im Leben geprägt hat. Wir sprechen von seiner Zeit als Wehrpflichtiger beim Eurocorps und welche Bedeutung Frieden für Europa hat. Wir sprechen auch darüber, wie man mit überraschenden Wendungen im Leben umgeht und wie man Ängste überwinden kann. Herr Werner, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei unserem Podcast mitzumachen.
Hallo Frau Rexer.
Herzlich willkommen. Sie haben uns auch drei Gegenstände mitgebracht. Ich bin schon sehr, sehr neugierig. Wollen Sie uns verraten, was der erste Gegenstand ist, den Sie mitgebracht haben?
Ja, mein erster Gegenstand ist eine Tauchuhr.
Beschreiben Sie die mal ein bisschen. Die ist grün, kann ich erkennen auf dem Videoscreen. Die ist aber auch ziemlich globig, ne?
Das ist richtig. Also eine Schönheit ist sie nicht. Also das ist ein Tauchcomputer eigentlich, ne? So wie die heute sind, also digital. Und mit der kann man also tauchen, Flaschentauchen. Die zeigt einem die Tiefe an, die zeigt einem die Nullzeiten an. Sie hat auch einen eingebauten Kompass. Und mit der bin ich schon oft auf Tauchgängen gewesen.
Und was verbinden Sie mit der Uhr? Welchen Wert verbinden Sie mit der Uhr?
Naja, also diese Tauchuhr hat für mich folgende Bedeutung. Und zwar ist es ja so, dass wir beim Tauchen uns in einer Umgebung befinden, die nicht unsere natürliche Umgebung ist. Also eine Umgebung, in die wir uns normalerweise nicht wagen können auch, weil wir natürlich unter Wasser normalerweise nicht atmen können. Und ja. Durch das Equipment, was man eben hat beim Tauchen, ist es möglich, auch sich unter Wasser aufzuhalten. Allerdings sind wir da eindeutig außerhalb unserer Komfortzone und auch unserer normalen Wahrnehmungszone. Das heißt, wir brauchen eine Hilfe, um uns orientieren zu können und zu wissen, was ist angemessen und was ist nicht angemessen. Und da hilft eben ein Tauchcomputer, eine Tauchuhr, weil da kann ich sehen, auf welcher Tiefe ich bin. Da weiß ich, wie lange kann ich noch unter Wasser bleiben, ohne dass ich einen Sicherheitsstopp machen muss vorm Auftauchen. Auch wenn ich zu tief komme, es gibt ja gewisse Grenzen beim Sporttauchen, die man nicht überschreiten sollte wegen der Gefahr einer Übersättigung mit Stickstoff im Blut. Also da habe ich lauter Dinge, die ich an dieser Uhr mir deutlich machen kann, um eben auch dort klarzukommen. Ne? Also ich werde mir bewusst die Risiken, die ich zwar habe, aber sie werden handhabbar.
Und deswegen. Aber warum gehen Sie denn die Risiken überhaupt ein? Sie könnten ja auch am Strand liegen, sage ich jetzt mal.
Ja, das hängt ein bisschen mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Und zwar ist das so gewesen, als kleines Kind hatte ich unheimlich Angst vor tiefem Wasser. Ich habe da also echte Beklemmungen gehabt. Und was mich besonders immer hat fürchten und gruseln lassen, war, wenn ich Schiffskörper unter Wasser gesehen habe. Also wenn man so reingesprungen ist und konnte dann das Schiff unten sehen, diesen dunklen Schatten. Das hat mir als Kind unheimlich Angst gemacht. Und als ich dann älter geworden bin, war es mir klar, dass ich mich dem mal stellen müsste und habe dann angefangen, mich bewusst damit auseinanderzusetzen, indem ich zunächst mal geschnorchelt habe. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn man plötzlich das, was einem unbekannt schien, sich genauer anschaut, dann kann man plötzlich Dinge entdecken, die es interessant machen. Und wenn etwas interessant ist, dann hat man keine Angst mehr davor. Ja, und vom Schnorcheln kam ich dann zum Tauchen. Habe jetzt schon viele Tauchgänge gemacht. Und was das Schöne beim Tauchen ist, zum einen ist es eine sehr entspannte Sache, zum anderen ist es aber auch etwas, wo man plötzlich auf einer Felswand, die zunächst mal recht gewöhnlich aussieht, bemerken kann, dass sich doch einiges drin verbirgt und bewegt und die Natur da sehr, sehr vielgestaltig ist, die man auf den ersten Blick so gar nicht wahrnimmt. Und das war für mich eine echte Erkenntnis. Wie gehe ich um mit Dingen, die mir zunächst Angst machen, vor denen ich Beklemmungen habe? Und meine Erkenntnis war, du musst dich drauf einlassen, ne? Du musst genau hinschauen, du musst das Kopfkino abschalten. Und wenn du es siehst, wenn du es erkennst, dann siehst du plötzlich Aspekte darin, die dich anregen, dich weiter damit zu beschäftigen und was daraus zu machen. Und jetzt ist das Tauchen auch was geworden, was ich mit meiner Frau mache, ne, mit unserem Sohn auch schöne Urlaube zusammen gehabt. Mhm. Und deswegen ist es für mich als Tauchuhr ist ein Beispiel dafür, wage dich aus deiner Komfortzone. Aber wenn du dich aus deiner Komfortzone wagst, mach es mit Umsicht. Sei dir sicher, dass du weißt, auf was es ankommt.
Machen Sie das auch als Unternehmer?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also,
gibt's da Beispiele?
Wir nehmen ja diesen Podcast jetzt im Dezember auf, 2020. Also wir haben das Jahr der Corona-Krise, der Corona-Pandemie. Und wir im Unternehmen sind da ja auch plötzlich konfrontiert gewesen mit einer Situation, die ja zunächst erstmal sehr beklemmend war. Also ich glaube, gerade wenn wir an den Frühling zurückdenken, gerade die erste Infektionswelle war es halt so, dass wir nicht wirklich wussten, wie gefährlich es ist, das Virus, wie ansteckend, wie tödlich auch. Und wir als Einzelhandelsunternehmen sind ja sehr im Kundenkontakt, sind also sehr nah dran. Und dann ist schon die Frage, wie gehst du denn jetzt damit um, gerade wenn du die Gesamtverantwortung hast? Da kannst du ja nicht sagen, ja, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Ne? Und da genau die gleiche Methode, die ich da auch verwendet habe, erstmal schauen, verstehen, ne? Viel lesen, viel mich mit Leuten unterhalten, beraten, Fragen stellen, nicht zurückziehen und dann verstehen, wie kann die Dinge beurteilt werden, um dann zu überlegen, was ist uns denn wichtig, auf was kommt es uns an und dann zu konkreten Handlungen zu kommen, Schwerpunkte setzen und damit in dieser neuen Situation sich auch wieder zurechtzufinden und handlungsfähig zu bleiben.
Sie hätten die Läden ja die ganze Zeit über offen haben dürfen ja, oder auch müssen. Wie haben Ihre Mitarbeiter darauf reagiert? Gab es da auch vielleicht Ängste? Mitarbeiter gesagt haben, um Gottes Willen, ich bin zum Beispiel Risikopatient oder ich will nicht. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also natürlich große Verunsicherung. Da ging es vor allem darum, genau zuzuhören, also auch ein Krisenteam zu konstituieren, welches möglichst alle unterschiedlichen Aspekte des Unternehmens auch mit reinbringt. Also beispielsweise auch Betriebsrat dabei zu haben, das ist ganz wichtig, weil der nochmal eine ganz andere Wahrnehmung auch hat und ganz andere Dinge wahrnimmt, die man vielleicht so im Management nicht mitbekommt. Und dann aber auch immer klar kommunizieren in die Arbeitsgemeinschaft. Haben wir durch Videos gelöst, in denen wir einfach unsere Einschätzung der Lage und auf was es im Moment, was uns wichtig erscheint, einfach klar gesagt haben. Weil das ermöglicht den Menschen dann wieder Selbstorientierung. Und wenn sie orientiert sind, weil sie sich selbst orientiert haben, dann kommen sie auch zur Handlung und kommen nicht in die Schreckstarre.
Ja, das stimmt. Würden Sie sich dann als Profiteur der Corona-Krise sehen?
Ja, das würde ich.
Das wird keine Wertung sein, aber.
Ja, das ist natürlich ein Schlagwort, was man viel hört, ne, was den Handel anbelangt. Aber für die DM-Drogeriemarkt kann ich sagen, wir haben das Glück, dass wir nicht von den Verordnungen zur Schließung gezwungen worden sind, dass wir also weiterhin für unsere Kunden da sein konnten. Wir haben allerdings im Gegensatz zum Lebensmitteleinzelhandel jetzt nicht das Phänomen, dass der Markt größer geworden ist, weil die Menschen zu Hause konsumieren und nicht in Restaurants und Kantinen oder in Hotels. Also der Bedarf für drogistische Waren findet in erster Linie eigentlich schon im inhäusigen Konsum statt und nicht im aushäusigen Konsum. Insofern ist der Markt für Drogerieartikel nicht größer geworden, aber die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden, weil natürlich viele Standorte in den Innenstädten sind, in Einkaufszentren, auch an Bahnhöfen. Und es sind ja genau die Orte, die jetzt in einem Shutdown dann auch nicht mehr frequentiert werden von den Menschen. Das heißt, da kommt es zu großen Verlagerungen auch von Kundenströmen. Ja. Und damit natürlich die Herausforderung, das Geschäft dann schnell wieder so zu organisieren, dass trotzdem all die Menschen, die bei uns sind, auch eine sinnvolle Betätigung haben und wir unsere Kunden noch weiter zufriedenstellen können. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass wir ein Profiteur der Situation sind, aber natürlich im Vergleich zu den anderen Einzelhändlern, die zumachen mussten, für die es auch eine echte Tragödie ist, haben wir ein großes Glück gehabt.
Ja. Dann lassen Sie uns über Ihren zweiten Gegenstand sprechen. Was haben Sie uns noch mitgebracht?
Als zweites habe ich mitgebracht ein Verbandsabzeichen des Eurocorps.
Aha, ich sehe, es ist blau mit einem silbernen Schwert drauf in der Mitte, oder? Beschreiben Sie es.
Genau, also das ist zunächst ich habe meinen Wehrdienst geleistet und war da beim Eurocorps und das ist das Verbandsabzeichen, welches ich auf meine Uniform getragen habe. Und zwar so an der Schulter. Unterhalb des Hoheitsabzeichens. Und das ist ein Dreieck, also es sieht aus wie so ein Schild, ne, wie so ein Ritterschild, also dreieckig, ne, und unten nach unten spitz zulaufend, und darauf sieht man den europäischen Kontinent. Dann sieht man ein Schwert mit silberner Klinge und goldenem Knauf. Goldener Knauf ist unten an der Spitze und die Klinge zeigt nach oben. Und dann sieht man die europäischen Sterne, die im oberen Bereich rund sind. Also das ist das Verbandsabzeichen, welches die Soldaten des Eurokorps tragen. Und das habe ich mitgebracht als zweiten Gegenstand.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie damit verbinden. Denn damit könnte man jetzt sehr viele verschiedene Dinge verbinden. Mhm. Für welchen Wert steht das?
Also ich hab mir das aufgehoben, nachdem ich habe meinen Wehrdienst geleistet von 95 bis 96. Das waren damals 10 Monate Grundwehrdienstzeit. Und da war ich beim Eurokorps und ich habe dieses Abzeichen dann meine Unterlagen mitgenommen und habe das immer noch zu Hause. Und für was das steht, ist die Idee, die ich im Eurokorps erlebt habe. Ne? Also das Eurokorps ist ja ein Teil des Heeres, welches besteht aus mehreren Nationen. Zur damaligen Zeit waren da dabei die Franzosen, die Belgier, die Spanier und die Deutschen. Und ich war also Teil der deutschen Kompanie. Und mich hat das damals beeindruckt, weil da die Streitkräfte sind ja sozusagen der stärkste Arm eines Staates. Und mit dem Militär ist viel Blutvergießen in der Geschichte schon entstanden und vor allem auf dem europäischen Kontinent. Es gibt ja Menschen, also unser Englischlehrer in der Schule damals, der war Amerikaner, und der hat mal gesagt, also die europäische Geschichte ist eine blutige Geschichte der Kriege, hat er mal gesagt. Das hat mich als Schüler sehr beeindruckt. Und unter einem gewissen Aspekt ist da natürlich auch was dran, auch wenn es weitere Aspekte natürlich gibt, was die europäische Geschichte anbelangt. Aber dass es gelungen ist, unter einer starken Idee, unter der europäischen Idee zu sagen, wir tun die Streitkräfte in ein gemeinsames Chor, um unsere Kräfte zu bündeln und damit eine Voraussetzung zu schaffen, dass wir Frieden haben in Europa. Und vor allem, wenn wir die Streitkräfte bündeln und die einzelnen Nationen es natürlich weiter gibt, dann bedeutet es, wenn diese Armee eingesetzt wird, dieses Chor eingesetzt wird, dann müssen ja alle Teilnehmer zustimmen. Das heißt, da müssen wir kooperieren, da müssen wir einander zuhören, da müssen wir unterschiedliche Gesichtspunkte erstmal abwägen, bevor wir zur Tat streiten. Und damit ist die Tat, die folgt, wahrscheinlich eine wesentlich umsichtigere, wie wenn das ohne Kooperation passiert. Und deswegen ist für mich dieses Eurokorps, und das verbinde ich jetzt mit diesem Verbandsabzeichen, eben die Idee einer Kooperation, die es ermöglicht, die Kraft einer starken Idee unter der Kraft oder mit der Kraft einer starken Idee die Kräfte zu bündeln und damit letzten Endes Frieden zu schaffen.
Das ist ja ein Aspekt von der Europäischen Union, der immer wieder diskutiert wird, dass man sozusagen noch stärker die Armee zusammenführen oder die Armeen zusammenführen müsste. Geht Ihnen das zu langsam? Würden Sie sagen, das ist eigentlich was, auf was wir wirklich ganz stark fokussieren müssen, um Europa enger zusammenzuführen?
Naja, ich denke, die Kooperation gibt es ja bereits im ganzen Rüstungsbereich. Ne? Das hat man ja auch mit der NATO. Es ist halt das ultimative Mittel, was ein Staat hat, um woanders da Einfluss auszuüben, außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Und das kann halt zum Segen oder das kann auch zum Verderben eingesetzt werden. In der europäischen Geschichte meistens zum Verderben. Ich glaube, jetzt, wenn wir jetzt schauen, Friedensmissionen, die es mittlerweile ja auch gibt, die zeigen, dass eben die militärische Kraft auch zum Wohl der Menschen eingesetzt werden kann. Und zwar von Menschen, die eben unterdrückt werden oder schikaniert werden von marodierenden Banden. Wobei, was es dazu noch braucht, damit dann so eine Mission wirklich erfolgreich ist, liegt nicht nur in der Hand der Militärs. Das ist natürlich auch klar, ne? Aber das ist ein Aspekt. Ich glaube jetzt aber nicht, dass die Europäische Union, wobei das Eurokorps jetzt ja nicht der Europäischen Union unterstellt, das muss man auch dazu sagen, aber die europäische Idee, glaube ich, hat in der Vergangenheit sehr davon gelebt, dass die Menschen, die Europäische Union damals gegründet haben und sie auch groß gemacht haben, ja Menschen waren, die den Krieg noch erlebt haben, entweder als Erwachsene oder als Kinder. Und für die war die Europäische Union ein echtes Friedensprojekt. Und ich glaube, das hat dem europäischen Gedanken unheimliche Kraft gegeben. Wenn wir auf die jetzige Zeit schauen, haben wir natürlich die Situation, dass die jetzigen politischen Akteure alles Nachkriegsgenerationen sind. Das heißt, die haben die Schrecken des Krieges nicht mehr erlebt. Die sind in Frieden aufgewachsen. Die können sich Krieg jetzt auch gar nicht mehr vorstellen in der ganzen Grausamkeit, die Krieg ja ist. Das heißt, wir haben in der Europäischen Union nach meiner Beobachtung jetzt die Herausforderung, dass uns nicht mehr allen klar ist, was eigentlich die Idee ist. Es wird viel davon gesprochen, eigentlich mehr von den Bedrohungen, die außerhalb liegen, als von den Werten, die wir haben und intern haben. Also es wird viel gesprochen von der Macht der Vereinigten Staaten oder auch gerade der Volksrepublik China. Und dafür müssen wir uns ein, um Standards auch noch durchsetzen zu können. Und was man da so alles liest, das sind aber alles keine sehr konstruktiven Strategien, nach meiner Beurteilung, sondern die konstruktiven Strategien ergeben sich aus einer gemeinsamen Idee, die man hat. Und ich glaube, das fehlt uns im Moment und deswegen sehen wir auch die zentrifugalen Kräfte im Moment in der Europäischen Union. Also wenn wir an den Austritt der Vereinigten Königreiche denken oder wenn wir auch schauen, was im Moment in Osteuropa an Tendenzen zu beobachten ist, ist es für mich ein Zeichen dafür, dass es keine eine Idee mehr gibt. Aber ich glaube, diese eine Idee gibt es. Und ich denke, was wir hochhalten sollten als Europäer, ist eben die Idee der Bürgergesellschaft, das heißt der liberalen Demokratie, der Idee, dass es eine Demokratie ist, aber mit individuellen Freiheitsrechten, die uns als Wertegemeinschaft davor schützt, dass die Mehrheit anfängt, die Minderheit zu drangsalieren und zu unterdrücken. Also in der Demokratie brauche ich beides. Da brauche ich auf der einen Seite natürlich das Souverän des Volkes, aber ich brauche auch die individuellen Freiheitsrechte, die eine Demokratie davor bewahrt, also die Minderheiten zu unterdrücken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im deutschen Grundgesetz haben, aber was wir auch als europäische Idee haben, was uns einen sollte, und zwar, dass wir uns permanent fragen, wie kann uns denn gelingen, auf der einen Seite eine liberale Demokratie zu haben, aber auf der anderen Seite auch handlungsfähig zu bleiben und schnell den Anforderungen der Zeit mit Ideen aufzugreifen und daraus etwas zu machen. Was ich im Moment beobachte, ist, dass mit einer gewissen Faszination auf autokratische Regimes geschaut wird, gerade im Zusammenhang auch mit der Corona-Krise. Und man sagt ja, die Chinesen haben das viel besser hingekriegt. Und fast schon die Chinesen als Vorbild sieht im Hinblick auf die Art, wie sie damit umgegangen sind. Man dabei aber vergisst, mit welchem Preis das bezahlt wird im Hinblick auf die individuellen Freiheitsrechte, die in China vielleicht anders bewertet werden. Ich möchte das jetzt gar nicht werten für China. Ich kann nur sagen, ich würde mich in Deutschland nicht wohlfühlen, wenn ich mit so einer Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte leben müsste.
Also zum Beispiel mit einer App, die jeden Schritt überwacht, oder? Und nachverfolgen kann, wo man war.
Ja, das haben wir doch schon. Frau Rexer, das haben wir heute doch schon, wenn Sie Google nehmen und Ihre Einwilligung geben.
Aber freiwillig.
Naja, gut, also freiwillig. Ich würde mal sagen, Sie müssen auf so viele andere Sachen dann verzichten, die sehr praktisch sind, dass Sie auch gerne das eingeben. Also ich glaube, wenn wir von Datenschutzgrundverordnung sprechen, ist es doch so. Natürlich gibt es diese Zusicherung. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Rexer, wenn ich auf eine Webseite gehe und schnell was nachgucken möchte und dann poppt ein Fenster hoch, wo ich eine Zustimmung geben soll, da klicke ich auch schnell auf Ja, statt dass ich jetzt 10 Minuten lang das Feingedruckte mir durchlese. Klar. Oder das auswähle. Also da sind wir doch recht willig, das einfach wegzugeben. Und ich glaube, im Hinblick auf die Corona-Situation, die wir im Moment haben, da haben wir eine Corona-App, die entwickelt wurde, die allerdings im Hinblick auf die Informationen, die sie mir gibt, so wenig spezifisch ist, dass man sich nicht wundern muss, dass nur 22 Millionen Menschen das runtergeladen haben. Weil wenn ich die Information bekomme, dass ich zwei Niedrigrisikokontakte hatte, dann weiß ich nicht, wann das war, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war und ich kann mein Verhalten überhaupt nicht darauf abstimmen. Also,
ja, ist richtig, genau. Der Unterschied ist ja vielleicht, dass wir bei Google, das Sie angesprochen haben, dass ja ein privates Unternehmen ist, dem wir freiwillig unsere Daten geben, weil wir bequem sind und es möchten. Und in China, was Sie angesprochen haben, das ist ja der Staat, der das nutzt, im Schlechten, aber vielleicht auch im Guten, um Corona einzudämmen, oder?
Naja, also ich würde mal so sagen, wir müssen ja unterscheiden zwischen Normal und zwischen Notfall.
Ja.
Ja, und Handlungen sind zu bewerten im Kontext. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, dass ein Pandemiegeschehen eingedämmt werden kann, in dem möglichst automatisiert nachverfolgt werden kann, wie es zu Infektionen gekommen ist, um die Infektionsketten zu unterbrechen, dann kann es absolut legitim sein, zu sagen, dafür verwenden wir auch eine App, die das automatisiert ermöglicht und jeden Einzelnen auch in die Lage versetzt, zu verstehen, wo er sich in Risikobereichen befindet und wo nicht. Nämlich in einem freiheitlichen Staat geht es doch nur, wenn der Einzelne aus Vernunft heraus handelt. Aber ich kann nur aus Vernunft heraus handeln, wenn ich Informationen habe. Und die habe ich jetzt nicht. Jetzt gibt es natürlich das andere Extrem, dass man sich eine App runterlädt, wo alle Informationen sind. Ich weiß gar nicht, was da abgegriffen wird und was damit sonst noch alles gemacht wird. Und da braucht es natürlich entsprechende Mechanismen. Ich weiß nicht, was in China mit den Apps gemacht wird, mit den Daten, die aus so einer App gezogen werden. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir müssen in Deutschland doch in der Lage sein, für so ein Pandemiegeschehen auch eine App zur Verfügung zu haben mit ganz klar definierten Informationen und Verwendungsarten dieser Information, die beides ermöglichen, die Freiheit des Individuums und gleichzeitig die Eindämmung des Infektionsgeschehens. In diesem Zusammenhang vielleicht auch noch, weil wir von diesem Verbandsabzeichen gesprochen haben, was ich auch noch damit verbinde für mich ist, und zwar habe ich eben meinen Wehrdienst abgeleistet. Und meine Erfahrungen bei der Bundeswehr waren für mich ziemlich prägend. Dazu muss man wissen, dass ich Waldorfschüler bin und ich war der einzigste Junge in unserer Klasse, der seinen Wehrdienst geleistet hat. Alle anderen haben Zivildienst gemacht.
Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Naja, also ich habe mich dafür entschieden, weil ich auf der einen Seite wollte ich Pilot werden ursprünglich und hatte auch überlegt, das als Luftwaffenpilot zu machen. Auf der anderen Seite war es aber auch so, nachdem das Militär damals von meinen Klassenkameraden sehr, sehr kritisch gesehen wurde, hat es mich dann interessiert. Ich wollte wirklich wissen, was es damit auf sich hat. Und deswegen habe ich meinen Wehrdienst geleistet, nach dem Studium erst. Ich konnte mich damals zurückstellen lassen, also schon ein Tucken älter. Ich habe damals das Prinzip von Befehl und Gehorsam bei der Bundeswehr mal als Managementprinzip erleben können. Ich hatte halt schon Betriebswirtschaftslehre davor studiert. Ich fand das sehr interessant, zu was das führt, aber warum es vielleicht auch berechtigt ist, aber auch das Prinzip der inneren Führung, welches die Bundeswehr auch hat. Ne? Darüber wird nicht so arg viel gesprochen. Aber gerade nach.
Das klang jetzt ein bisschen so, als würden Sie Ihr Unternehmen auch mit Befehl und Gehorsam führen, aber das ist nicht so, oder?
Nein, also wir sind ja auch kein Kampfverband, ne? aber ich glaube, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich Befehl und Gehorsam für das Richtige finde, zumal bei der Bundeswehr es auch so war, dass die Weihnachtsfeier wurde befohlen. Da hing dann ein Befehl raus, ne? Weil das eben das einzige Prinzip war, mit welchem sozusagen die Organisation funktionsfähig war. Das ist natürlich dann eine gewisse Absurdität, aber aus dem Prinzip heraus trotzdem erklärlich. Ich fand es deswegen interessant, weil ich gemerkt habe, wie gehst du denn mit Gehorsam um? Und Gehorsam sehen wir ja oft so im Sinne von, Unterwerfung. Aber beispielsweise bei Truppenübungen habe ich erlebt, da ist man sehr, sehr froh, wenn jemand ganz klare Anweisungen gibt. Und man setzt die auch um, weil man unter Stress steht und nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt hat des Gesamtgeschehens. Das heißt, da ist dieses Prinzip überhaupt kein Problem, sondern sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr wirkungsvoll. Aber, und das ist das Interessante gewesen meiner Bundeswehrerfahrung damals, auch das Prinzip der inneren Führung. Und die innere Führung ist eben genau das Gegenpol zu Befehl und Gehorsam, in meiner Wahrnehmung damals gewesen, in dem eben gesagt wurde, naja, man muss sich schon überlegen, ist denn das, was mir da befohlen wird, ethisch vertretbar? Und es war interessant, da gab es damals auch Lehrgänge, zu denen wir hinbefohlen wurden. Und da wurde das dann dargestellt. Und es ist zunächst mal ein Widerspruch. Aber ich glaube, was man als Mensch ja lernen muss, ist zu differenzieren. Ich muss mir sehr genau überlegen, in welcher Situation bin ich. Und das ist, ob ich auch etwas, was ich damals wirklich gelernt habe und mitgenommen habe. Und das ist, schau auf die Situation und überleg dir, was ist angemessen. Es gibt Momente, da muss man, da ist es richtig, relativ direktiv zu sein. Es gibt aber auch Momente, da muss man die Dinge laufen lassen, da soll man sich zurücknehmen. Es gibt auch Menschen, die haben das schon versucht, an einem Orchester deutlich zu machen, ne? Also vom Solo zur Sinfonie. Ganz interessantes Buch, ich glaube Gensch heißt der, glaube ich, der das geschrieben hat. Ein Orchesterdirigent, ich glaube von Wien, aus Wien. der eben auch den Unterschied versucht hat klarzumachen zwischen den Einsatz geben und laufen lassen.
Ja. Ich verstehe. Und waren Sie selber mal in der Situation, dass Sie aus der inneren Führung heraus gesagt haben, das mache ich nicht?
Die Situation, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht? Ja, freilich, klar. Mhm.
Klar. Ja, haben Sie da ein Beispiel für? Also gerne auch aus dieser Militärzeit, wenn Sie sagen, da waren prägende
Einsätze. Ja, gut, ich habe so eine, ich meine, da sind wir jetzt nicht in ethische Konflikte gekommen. Ich war ja nicht in einem Kampfeinsatz, ne? Das war ja ein entspanntes Leben am Standort, ne? Im Großen und Ganzen, ne? Aber ich habe da eine interessante Erfahrung gemacht, ne? Wir waren laufen, ein Waldlauf, ne? Und der das angeführt hat, das war auch einer vom Dienstgrad höher. Und der wollte einfach, dass wir zurückgehen. Ne? Und ich habe dann damals gesagt, nee, lass uns doch noch ein Stückchen weiterlaufen. Und der wollte einfach zurück, da hat er keine Lust mehr gehabt. Ne? Und ich habe mich dann darüber hinweggesetzt und habe gesagt, nee, ich laufe noch weiter. Und dann hat er gesagt, nee, du darfst nicht weiterlaufen, musst zurückkommen. Sag ich, nee, ich laufe da einfach weiter. War für mich ein interessanter Moment, weil ich mir gesagt habe, was riskierst du denn jetzt? Ne? Machst du das nicht? Stand nicht viel auf dem Spiel, wobei disziplinarisch nicht ganz in Ordnung. Ich bin damals dann weitergelaufen, weil ich mir gesagt habe, jetzt bin ich mal gespannt, ob er seinen höheren Rang dafür ausnutzt, um was durchzusetzen, wo er doch eigentlich wissen müsste, dass es Quatsch war, dass es überhaupt keinen Grund gab, dass wir jetzt alle umdrehen müssen. Oder ob er es laufen lässt. Ne?
Und was hat er gemacht?
Er hat es damals laufen lassen.
Und hatten Sie die Situation andersrum auch schon mal, dass die Mitarbeiter gesagt haben oder einen Kollegen, das machen wir jetzt so, und der hat es getestet, ob sie ihre Führungsposition dann ziehen, sage ich mal?
Naja, ja, also ich meine, so führe ich grundsätzlich nicht. Ne? Aber ich habe natürlich, also ich führe nicht sehr direktiv, weil ich, wir sind ja auch kein Unternehmen, welches jetzt in einem Stress steht, wie jetzt sagen wir mal eine Feuerwehrkompanie auch, ne? Die einen Großbrand zu beherrschen hat, ne? Oder auch bei der Polizei, ne? irgendwelche Sonderkommandos. Aber was ich natürlich durchaus erlebt habe, dass die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, zu anderen Beurteilungen gekommen sind. Und wenn sie zu anderen Beurteilungen kommen, dann ist jetzt die Frage, wie gehen sie als Führungskraft damit um? Ne? Erleben sie das jetzt als eine Schwächung und Hinterfragung ihrer Autorität? Oder stellen sich so hin und sagen, ja, das ist ein anderer Gesichtspunkt, den hatte ich so jetzt nicht, jetzt werde ich neugierig. Mhm. Ja, und meine Herangehensweise ist eigentlich immer die zu sagen, jetzt werde ich mal neugierig, weil in den Bereichen, die wir entscheiden, da geht es ja oft um Führungsfragen auch dann, da sind wir ja ganz im Sozialen. Und ja. Im Sozialen gibt es keine Beweise in dem Sinne. Ja, da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit auszuprobieren und sagen, ja gut, wenn Sie davon so überzeugt sind, dann probieren wir das jetzt mal aus. Man muss sich aber auch klar sein, was wollen wir denn ausprobieren? Also sozusagen, an was messen wir denn jetzt die Richtigkeit oder die Wirksamkeit der Maßnahme? Und wenn man das davor vereinbart hat, dann kann man es ja ausprobieren und dann gibt es ein Ergebnis und dann entweder hat sich das bewährt oder nicht. Aber dann sind wir nicht mehr auf der Vorstellungsebene, dann sind wir dann sozusagen auf der Wahrnehmungsebene und da können wir uns wieder treffen, weil da können wir dann hingucken und sagen, ja gut, hat es das Ziel erreicht, ja oder nein? Wenn ja, dann war die Maßnahme richtig und kann weiterlaufen. Und wenn nein, müssen wir es korrigieren. Aber dann diskutieren wir auch nicht mehr, sondern sind wir uns schon wieder einig und suchen einen besseren Weg.
Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben? Ist das integrativ, kollaborativ? Wie würden Sie das benennen?
Jo, da müssten Sie jetzt natürlich die Menschen fragen, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Aber ich denke, das Führungsverständnis, was ich habe, ist, dass die Aufgabe einer Führungskraft ist, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Ja, also nicht anzuleiten, ja, sondern zu helfen, dass sie sich einbringen können mit ihren Ideen und mit ihrem Potenzial. Wobei, jetzt spreche ich auch wieder, man muss den Kontext immer beachten, ne? Wir sind bei DM Drogeriemarkt, wir sind ein sehr großes Unternehmen mittlerweile. Wir machen ja über 11,5 Milliarden Euro Umsatz in über 60.000 Menschen in 13 Ländern. Das ist also eine sehr ausdifferenzierte Organisation auch. Das unterscheidet sich natürlich von einem 15-Mann-Betrieb. Ja, also da wird anders gearbeitet. Also Sie müssen jetzt in der Gesamtverantwortung, die ich jetzt habe, natürlich anders agieren. Sie können nicht alles wissen, Sie können nicht in allem stecken. Es ist unmöglich, die Detailtiefe zu haben, die Teams haben. Und dennoch gilt es ja, mit denen zusammenzuarbeiten. ja, und auch einen Beitrag noch zu leisten. Und die Art, wie wir jetzt bei DM drauf schauen und wie auch ich drauf schaue, ist, dass ich mir eigentlich immer versuche klarzumachen, dass man die Organisation wie eine Kugel denken kann. Ja, also eine Kugel mit mehreren Schalen. Und das können Sie sich so vorstellen, dass die Kugel ist sozusagen die Organisation. Und draußen rum haben Sie das ganze Umfeld. Ne? Da haben wir also die Kunden, die bei uns einkaufen. Ne? Da haben wir die Lieferanten, die Industriepartner, die uns mit Ware versorgen. Da haben wir die Banken, die uns Kredite geben. Da haben wir die Agenturen, die Leistungen erbringen. Also alles, was es da so gibt, ne? Das ist also die Interaktion. Und dann haben wir sozusagen die Oberfläche der Kugel. Das sind also die Menschen, die direkt im Kontakt mit der Außenwelt sind. Das sind unsere DM-Märkte beispielsweise. Ja. Das sind aber auch die Ansprechpartner jetzt bei Finanzen und Controlling, die mit den Banken dann zu tun haben und so weiter. Das kann man sich also alles, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und dann ist also an der Oberfläche der Kugel kristallisiert sich unsere Leistung, so wie Sie in einem DM-Markt das erleben können. Und dann haben wir diese ganze Organisation, die dann wie Schalen sozusagen unter der Oberfläche ist, zum Mittelpunkt der Kugel. Und die hat immer den Blick sozusagen nach außen und fragt sich immer, wie kann ich denn helfen, dass diese Leistung entsteht? Und da gibt's dann immer drei Fragen, die sich jeder Mensch in dieser Organisation stellen kann. Die erste Frage ist, was erwartet mein Kunde von mir, für den ich tätig bin? Die zweite Frage ist, was ist der Beitrag, den ich leisten möchte? Und die dritte Frage ist, welcher Voraussetzungen bedarf ich, um meinen Beitrag leisten zu können? Und das gilt für die Menschen auf allen Schalen sozusagen. Und wenn Sie das jetzt mal so ein bisschen nach innen denken, da werden es natürlich immer weniger Menschen, die immer ein größeres Verantwortungsspektrum haben. Und am Ende, wenn man dann sozusagen dann bei dem Letzten ankommt, in dem Fall dann mir, ich muss mir genau die gleichen Fragen stellen. Ich muss mich fragen, jetzt mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite hier in der Geschäftsführung, was erwarten die von mir? Welchen Beitrag erwarten die von mir? Also was wird dazu führen, dass die sagen, ach schade, dass der Herr Werner nicht mehr da ist? Ja, also was erwarten die von mir? Ich muss mich fragen, welchen Beitrag möchte ich leisten? Was kann ich verantworten? Und welche Voraussetzungen brauche ich wiederum, um meinen Beitrag auch leisten zu können? Also da sind sie dann beim Aufsichtsrat natürlich, ne? Da sind sie aber dann auch bei der Frage, ja, wie organisiere ich mich denn, ne? Wie organisiere ich es auch im familiären, ne? Im privaten, damit ich auch wirklich hier, wenn ich dann bei der im Unternehmen bin, mich mit voller Kraft und Konzentration auf die Aufgaben konzentrieren kann.
Und wenn Sie die anderen Menschen außenrum in Ihrer Kugel beobachten, messen die Sie an Ihren Leistungen oder passiert es Ihnen immer noch manchmal, dass die Sie mit Ihrem Vater vergleichen? Ich stelle mir diese Rolle nicht ganz einfach vor.
Ja, da müssen Sie wieder die Menschen fragen, ne? Aber jetzt mal rein praktisch betrachtet ist es ja so, dass mein Vater schon lange aus der operativen Unternehmensführung ausgetreten ist.
Ja, das ist
schon,
stimmt, aber
schon lange abgegeben und wir sind sehr gewachsen seit dieser Zeit. Also sehr, sehr viele Menschen neu dazugekommen. Und jetzt die Menschen, die unmittelbar mit ihm zusammengearbeitet haben, sind jetzt gar nicht mehr so arg viele. Also die sagen wirklich so im Täglichen.
Ja, ja. Im Täglichen, ja.
Ja, und insofern spielt das jetzt gar nicht mehr die Rolle, denke ich.
Und machen Sie ab und zu Versuche, an die Oberfläche dieser Kugel rauszukommen? Also sprich, gehen Sie mal in die Filialen, kann man Sie da mal an der Kasse sitzen sehen?
Sozusagen? Ja, gab's auch schon. Aber ich muss gestehen, dass die Kolleginnen und Kollegen die Kasse wesentlich produktiver und effizienter betreiben können als ich. Ne? Ja, also die Dinge sind halt schon so, dass sie relativ technisch anspruchsvoll mittlerweile auch geworden sind. Aber ich bin natürlich oft in Filialen, jetzt in Corona-Zeiten war es schwierig, ne? Einfach weil wir auch versucht haben, jetzt nicht unter Umständen Infektionen weiterzutragen, wenn es doch mal zu sowas kommen sollte, obwohl der Einzelhandel kein Treiber von Infektionszahlen ist, also das zeigen auch die Zahlen. Aber ich bin oft in Filialen unterwegs gewesen in der Vergangenheit, solange ich auch noch eine Region geführt habe bei DM oder verantwortet habe, ist eigentlich das passendere Wort. Und dann jetzt auch, seit ich meine derzeitige Aufgabe habe, bin ich auch viel unterwegs gewesen mit Gebietsverantwortlichen in einzelnen Märkten. Und dann bin ich auch Kunde von DM, also ich gehe auch einkaufen, ne? Und das benutze ich natürlich dann auch immer oder verwende ich als Gelegenheit, um mir die Sachen ein bisschen genauer anzuschauen. Insofern, ja, ich bin da viel unterwegs und ich glaube, es ist auch unheimlich wichtig, das zu machen, weil all mein Streben ist ja, die Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten in die Lage zu versetzen, für unsere Kunden den Unterschied zu machen. Und das können sie nur, wenn wir als Organisation ihnen den Rücken frei halten von den ganzen operativen Dingen, die ja geschehen müssen, damit eine ein Artikel verlässlich in der Filiale ist zu einem Preis, der attraktiv ist, aber trotzdem ausreichend kalkuliert, damit wir unsere Leistung auch morgen noch erstellen können. Und das Ganze in einem Ambiente, dass der Mensch sich wohlfühlt und dann am Ende sagt, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.
Jetzt haben wir eine Aufgabe für unsere Kunden, ist gleich Hörer, nämlich den dritten Gegenstand noch ins Spiel zu bringen. Was haben Sie denn noch dabei?
Ja, also ich habe da noch einen kleinen Elefanten mitgebracht. Den würde ich Ihnen jetzt gerne zeigen, aber den kann man im Podcast halt nicht sehen. Aber er ist aus
Metall. Nicht zeigen, aber Sie
aus Metall. Er ist aus Metall, ich habe da gerade mal dran geklopft. Also das ist ein kleiner gedrungener Elefant aus Keramik und der sieht aus, als ob er aus Holz wäre.
Ich wollte gerade sagen, also wenn Sie den so in die Kamera halten, sieht der aus, als wäre er aus Holz.
Genau.
Ist ja schwer.
Ganz knuffig eigentlich,
dann, oder? Ja, das ist knuffig. Mhm. Klein. Mit angelegten Ohren.
Ja, goldig.
Und was symbolisiert
er? Na, mit dem verbinde ich so einiges. Ne? Das war also ein Geschenk meiner damaligen Freundin und heutigen Frau, den sie mir hat zukommen lassen und den ich erhalten habe, als wir auch erfahren haben, dass wir Eltern werden. Und dieser Elefant hat mich... Das ist schon einige Jahre her.
Wie war die Szene? Können Sie das kurz beschreiben? Wie war die Szene? Sie kam mit dem Ultraschallbild und dem Elefanten an? Oder wie?
Ja, bei uns war das ein bisschen komplizierter. Nämlich meine Frau kommt aus Südafrika. Mhm. Und sie hat diese Nachricht bekommen, als sie wieder in Südafrika war. Und ich war in Deutschland und war im Studium. Und das war also eine Situation. Ich war damals 20 Jahre alt. War also gerade im Studium und wird mir immer wieder klar, wenn ich diesen süßen getrunkenen Elefanten mir anschaue, der, wie gesagt, mich seitdem immer begleitet hat, stand auf meinem Nachttisch immer, nur jetzt gestern Nacht nicht, weil ich habe ihn ja mitgebracht und gestern schon deponiert hier, damit ich ihn nicht heute vergesse, aus Versehen. Was mir immer klar wird, ist, manche Dinge brauchen Zeit, ne? Wir neigen immer zur Ungeduld. Wir neigen zur Ungeduld. Ne? Und die Situation, die ich halt einfach noch damit verbinde, ne? Damals mit 20, ne, im Studium, das ist so eine Zeit des Aufbruchs. Ne? Dann auch, du wirst Vater. Natürlich auf der einen Seite Freude darüber. Ne? Ja, das ist ja toll. Ne? Auf der anderen Seite natürlich auch, oh je, was kommt denn da auf uns zu? Ne?
Also diese, das war überraschend, oder?
Dieser Aufbruch, war schon eine Überraschung, ja. Dieser Aufbruch, ne, so das schaffen wir schon, aber auf der anderen Seite auch die Sorge, so, oh, was kommt denn da auf uns zu? Und jetzt, ich denke so manchmal diese Erfahrung, ne, also diese biografische Realität, kann man ja auch sagen, ne, die war für mich sehr prägend, ne, weil plötzlich war also auch so diese Leichtigkeit, ne, jetzt hier, wo steht das Klavier, ne, welche Bäume kann ich ausreißen, ne, war plötzlich so, jetzt kommt es schon auf dich drauf an, ne, jetzt hast du Verantwortung hier, musst natürlich auch gucken, dass du deiner Verantwortung gerecht wirst. Und wie gehst du jetzt damit um, ne? Und das war halt dann so für mich so, ich brauche jetzt natürlich Zielstrebigkeit, ne? Aber ich brauche auch Umsicht, die Dinge zu machen. Ne? Und das ist jetzt eigentlich auch schon das, was auch heute bei der Arbeit noch unheimlich hilft. Ist, ne? Wenn eine Aufgabenstellung da ist, wie gehst du die an? Wie bewältigst du die? Und zwar so, dass dabei was Gutes bei rauskommt. Ne? Und das Erste gilt dann schon mal, du kannst es schon mal nicht übers Knie brechen. Ne?
Ja. Ne?
Du musst dir Zeit nehmen, die Dinge müssen reifen. Du musst wissen, was sind denn deine Ziele, ne? Was ist mir wichtig, wo will ich denn hin? Ne? Das ist ja das, was letzten Endes dann auch die Einzigartigkeit und die Identität ausmacht. Ja, die zweite ist die Strategie, ne? Ja, wie und auf welche Art möchte ich es erreichen? Was sind denn die Werte, an denen ich orientiere? Ne? Also die ganze Frage von Haltung und Moral. Und dann das dritte ist dann die Taktik jetzt dann auch wieder, ne? Auf was kommt es jetzt gerade an, ne? Mit Geistesgegenwart und Realitätssinn auf die Situation zu schauen und gucken, was ist denn jetzt machbar, ohne das große Ziel und die Werte aus den Augen zu verlieren. Und so dann auch die Biografie zu gestalten oder die Aufgaben zu bewältigen.
Aber das hat ihr Leben dann wahrscheinlich ganz schön verändert damals, oder?
Ja, gut, ich meine, das ist ja bei jedem Menschen so, ne? Ich glaube, wenn jeder Mensch, der auf seine Biografie zurückguckt, sagt, naja gut, da waren Weichenstellungen, die die waren die Voraussetzung für alles Folgende. Und das, wenn es einem gelingt, daraus was zu machen und daraus zu wachsen, dann war das gut. Wie es sonst geworden wäre, wird es ewige Rätsel bleiben.
Gab es denn einen Moment mit Ihrem Sohn, wo Sie dachten, Mensch, puh, also das stellt mich jetzt echt, das bringt mich an die Grenzen? Das waren ja damals auch noch sehr, sehr jung.
Ja, klar. Klar, aber das geht einem nicht nur mit den eigenen Kindern so, da kommen sie auch im Beruflichen immer wieder an die Situation, wo sie sagen, das darf nicht wahr sein. Ne? Was machst du denn jetzt?
Zum Beispiel?
Ne? Ja. Oh, ich glaube, da brauche ich Ihnen gar keine Beispiele nennen. Ne? Das kann jeder, glaube ich, bei sich selbst beobachten. Ne? Und da ist es dann halt wieder wichtig. Und deswegen auch ist mir das damals so zum ersten Mal deutlich geworden. Was willst du eigentlich? Ne? Was sind denn deine Ziele? Ne? Was möchtest du am Ende sagen deines Lebens, wenn du den letzten Atemzug tust und den hoffentlich auch noch einigermaßen bewusst erlebst, ne? Dass du dir sagst, ja, es war es wert. Ne? Es war es wert.
Hm. Ja, wären das Ihre letzten Worte oder was wären die letzten Worte? Was ist dieser Satz, den Sie sagen?
Naja, Frau Wexler, ich habe keine Ahnung, wann mir die letzte Stunde schlägt und unter welchen Voraussetzungen.
Das war Gott sei Dank auch nicht die Frage. Gibt es was, muss ich sagen, das ist so mein Lebensziel? Also wenn ich so in meinem, ich stelle mir mal vor, wenn ich so mit 80 Jahren in meinem Schaukelstuhl sitze, lehne mich zurück. Und dann denke ich darüber nach, das wollte ich erreichen. Gibt es sowas bei Ihnen, muss ich sagen, da möchte ich im Schaukelstuhl sitzen und das will ich sagen oder das will ich vor Augen haben?
Naja, das kann ich Ihnen so heute gar nicht sagen. Ne? Ich habe lange Zeit mal gedacht, ne, es den Unterschied gemacht zu haben, aber man muss sich auch fragen, was war denn der Unterschied? Ich glaube, da wird es dann sehr, sehr, sehr persönlich in dem Sinne, dass sich das, glaube ich, jeder fragen muss im Hinblick auf die eigene Situation. Und die Frage ist, wie schaut man darauf? Ich kann jetzt nur sagen, wie ich darauf schaue, ohne da den Anspruch erheben zu wollen, dass das die einzigste Art ist, wie man drauf schauen kann. Also die Herausforderung, die wir ja haben als Menschen oder im Leben, ist, dass wir schon auch an den Punkt kommen, wo wir uns fragen, ja, warum eigentlich das Ganze? Ne? Ja, das als junger Mensch hat man das noch nicht so sehr, ne? Weil da gibt es doch viele Ziele, die einfach man auch schon vorgelebt bekommt, ja, die man erreichen möchte. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich fragt, ja, und was ist das jetzt? Das wird oft als Midlife-Crisis dann beschrieben. Ne? Dann plötzlich tun sich die Männer dann einen Sportwagen anschaffen, ja, oder nochmal eine junge Frau anlachen oder was. Ne? Also gibt es ja so ganz klischeehaft. Ne? Aber das kommt aus dieser Umbruchssituation, dass man plötzlich merkt, was willst du denn jetzt eigentlich wirklich noch? Ne? Du stehst doch jetzt an einem Punkt, wo du darüber überlegen musst, weil vielleicht die Strecke vor dir jetzt nicht mehr länger ist als die Strecke hinter dir, was ja in den jungen Jahren immer noch der Fall ist. Ne? Da ist das sozusagen, der Blick nach vorne verliert sich in der Unendlichkeit. Und jetzt ist die Frage, wie guck mal drauf? Ich kann Ihnen sagen, wie ich drauf schaue. Ne? Also ich gehe mal von dem Grundsatz aus, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass ich in der jetzigen Zeit, am jetzigen Ort in die Gemeinschaft meiner Familie geboren worden bin, mit den ganzen Charakteren und Herausforderungen, die es da gibt, und dass ich mir das gut überlegt habe, warum ich mich in diese Situation begeben habe. Und zwar, weil ich daran etwas lernen möchte und etwas entwickeln möchte. Ich das allerdings vergessen habe auf dem Weg auf diese Erde. Und eigentlich jetzt in meiner Biografie auf der Suche bin, das zu entwickeln, was ich mir vorgenommen habe. Jetzt habe ich natürlich ein Dilemma, weil ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Ne? Mhm. Aber was ich selbst bei mir beobachtet habe, dass wenn man so durchs Leben geht, gibt es Momente der Evidenz. Also Momente, wo sich sagen, ja, das ist es genau. Ne? Mhm. Also das kann man erleben beispielsweise, wenn man seinen Lebenspartner findet. Ne? Und das ist verrückt. Ne? Man selbst sieht in einem Menschen etwas, was Freunde vielleicht in diesem Menschen gar nicht sehen. Ne? Also da ist dann offensichtlich etwas, wo eine gewisse Resonanz da ist. Mhm. Könnte ja sein, dass das vielleicht eine Bewandtnis hat, weil ich daran was lernen möchte. Was übrigens von der Haltung her sehr, sehr konstruktiv ist, wenn man auch in Ehen und Beziehungen in schwierige Situationen kommt. Da kann man sich ja fragen, ja, ziehe ich mich dem einfach oder stelle ich mich dem, weil ich vielleicht dabei auch was entwickeln und was lernen kann. Mhm. Also um zu Ihrer Frage zurückzukommen, wenn ich am Ende des Lebens dastehe und zurückblicke und sage, ja, ich glaube, ich habe meine Mission gefunden, dann glaube ich, kann man auf eine geglückte Biografie blicken. Ob mir das gelingen wird eines Tages, dafür ist es zum Glück noch zu früh.
Das ist richtig, denn Sie haben ja noch viele Jahre, so hoffe ich, vor Ihnen. Auch wenn ich Sie jetzt nach den letzten Worten gefragt habe.
Haben Sie sich schon überlegt, was wird denn für Sie entscheidend sein, wenn Sie zurückblicken?
Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Aber diesen Aspekt, den Sie jetzt auch gerade hervorgehoben haben, dieses Lernens, der Neugierde, das ist für mich auch ganz zentral. Also weil man bei jeder Situation, bei jedem Umbruch, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann. Und wenn ich als alter Mensch mich mal zurücklehnen kann und sagen, ich habe vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber ich habe auf dem Weg wahnsinnig viel gelernt und ich bin besser geworden in allen Aspekten, dann fände ich das toll.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Frage, sich zu stellen. Ne? Also,
ja.
Und vor allem nicht nur einmal zu stellen, sondern immer wieder.
Stimmt, sondern immer wieder. So ist es. Herr Werner, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das klang ja fast so, als müssten wir den Podcast mal wiederholen in ein paar Jahren, um zu gucken, wie weit wir auf unsere Lernreise gekommen sind. Herzlichen Dank.
Ja, genau. Können wir mal Bilanz ziehen.
Genau. Vielen Dank.
Hat mich gefreut. Vielen Dank, Frau Rexer. Tschüss.
Das war die 9. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission und die erste in 2021. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie hören das nächste Mal wieder rein.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.